drei Esau-Täler. Es gibt Glaubensbeispiele in der Bibel, die uns Mut machen. Wenn wir einen David sehen, einen Mose, es gibt auch kleine Leute in der Bibel, die uns Mut machen, eine Hannah, ein Henoch, ich war jetzt einfach mal im Alten Testament geblieben. Und dann gibt es aber auch heute viele Esau-Menschen. Und da wollen wir jetzt einfach einmal hineinschauen. Esaus erster Fehler war schon der Verkauf des Erstgeburtsrechts. Wir wollen einfach den Text mal lesen. Ich habe 1. Mose 25, dann 1. Mose 26 und Hebräer 12. Da haben wir kleine Randnotizen über Esau, die aber schon so gewaltig sind, dass wir da gut drüber nachdenken können. Ich lese einmal. Und Jakob kochte ein Gericht. Da kam Esau vom Feld und war müd und sprach zu Jakob: Du, lass mich doch das rote Gericht. Ich bin müde, lass mich's essen. Daher heißt er Edom. Aber Jakob sprach: Verkauf mir heute dein Erstgeburtsrecht. Lieber Bruder, gerne gebe ich dir doch das. Jakob sprach dann noch, oder Esau sagte dann: Sieh, ich muss sterben. Was soll mir denn da mein Erstgeburtsrecht? Jakob sprach: So schwör mir. Und er schwor ihm und verkaufte so Jakob seine Erstgeburt. Da gab ihm Jakob Brot und das Linsengericht und er aß und trank und stand auf und ging davon. So verachtete Esau sein Erstgeburtsrecht. Wir wollen noch einmal die Hände falten. Herr Jesus, gib uns jetzt noch einmal Kraft zum Hören und öffne unser Herzen für dieses Wort. Amen. Jetzt in diesen Versen ist ja eine traurige Geschichte eigentlich erzählt. Da kommt einer hungrig und dann geht es so, ja, dass es um ein Linsengerücht geht. Ist ja eigentlich eine recht lapidare Geschichte. Könnte auch Nudeln sein oder irgendwie etwas anderes. Aber es war einfach ein Linsengericht in der damaligen Zeit. Und die Wahl war jetzt Linsengericht oder Erstgeburtsrecht. Und Esau so als richtig, wie soll ich sagen, rustikaler Mann, der lieber, wie soll ich sagen, es gibt ja so dieses Sprichwort, die Taube in der Hand ist, der Spatz in der Hand ist besser wie die Taube auf dem Dach. Ja, hat er gedacht, also, ehe mich hier umhaut, da lange ich lieber in die Linsen hin. Ja, so ist das, ein verhängnisvoller Tausch, der hier dem Esau unterlaufen ist. Heute, ja, was ist das Erstgeburtsrecht? Ja, eine berechtigte Frage, nicht? Wenn man also jetzt so das so locker, flockig einfach so in die Tonne tut und sagt, dann nehme ich doch lieber das handfeste Essen als dieses Erstgeburtsrecht. Damals, 5. Mose 21, haben wir das. Der Erstgeborene galt als Familienoberhaupt. Das ist mal ganz wichtig. Ihm stand das Recht des Familienfürsten, des Stammeshäuptlinges zu. Er konnte über Leben und Tod entscheiden. Oh, wir sehen, das hat ganz schöne weitreichende Folgen gehabt. Ja? Die äußeren Vorrechte wollte Esau nicht dran geben. Aber hinterher, irgendwann später, hat er gedacht, nun, das Erstgeburtsrecht wäre doch auch noch ganz schön, nicht so als Verzierung. Und dann ging es leider nicht mehr. Er ist dessen verlustig geworden. Ein zweites: Das Erstgeburtsrecht war immer verbunden mit besonderen Gottesverheißungen. Er sollte Träger der göttlichen Verheißung sein, die letztendlich von Abraham über Isaak auch auf ihn kommen sollten. Also das war nicht irgendwo ein bisschen was, so ein Aprilscherz oder sonst irgendwas, sondern das war etwas Handfestes, in der göttlichen Welt Einmaliges. Und er war als Segensträger zum priesterlichen Dienst ausersehen. Das heißt, dass er den ganzen Segen von Gott auf seine Nachkommen und auch auf seine Familienangehörigen legen sollte. Also ein Empfänger höchster geistlicher Güter, könnte man sagen, die er weiterzugeben hat. Ein drittes. Wie sieht es bei uns aus? Spielt bei uns die Erstgeburt auch noch so eine gravierende Rolle? Nein, sondern wir sind alle Erstgeborene. Was? Wie? Wer? Doch, wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Und wir sind Priester. 1. Petrus 2, kann man es nachlesen? Ein priesterliches Geschlecht, hineingeboren. Ja, wie geht denn sowas? Hineingeboren. Ganz einfach. Es ist Anataoeos, dieses griechische Wort, was hier im 1. Petrus 1 steht, von oben her geboren. Da hat ja Nikodemus so völlig durchgedreht und sagt dann, du sprichst von einer Wiedergeburt. Ja, wie sollte das gehen? Muss ich nochmal in meiner Mutter bohren? Er hat es überhaupt nicht verstanden. Und hier wird es deutlich, was Petrus sagt. Wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung, dass wir priesterliche Dienste tun, die vor Jesus letztendlich aufgetragen sind. Wir sind Erben und wir merken nicht, das ist nicht so ein bisschen sowas. Wir sind Miterben Christi. Ein viel höherer und viel wertvollerer Ansatz als das, was jetzt der Esau mit seiner Erstgeburt hatte. Wir sind Segensträger für die ganze Welt, für die Nachbarschaft, für die Familie, für die Arbeitsstelle. Das ist unser Auftrag. Ungeheuerlich. Sind wir uns dessen auch bewusst? Ich glaube, da denken wir viel zu wenig darüber nach, welch ganz hohe Würde uns Jesus eigentlich gegeben hat. Die von Neuem durch ihn geboren sind. Und jetzt sehen wir drei Fehler bei diesem Esau, die wir bitteschön vermeiden sollten. Er lässt sich von seinen natürlichen Neigungen und Begierden beherrschen. Das ist bei vielen heute so. Wir kennen viele, vielleicht auch in der Verwandtschaft oder so in Gemeinde. Wir wollen es nicht mit Fingern zeigen, gell? Denn darum geht es gar nicht. Wir gucken immer zu uns. Aber dass wir uns immer gerne sehr bequem, kommod, es einrichten. Und Corona hat es uns ja auch noch gelehrt. Bleib zu Hause. Dann haben wir die Online-Gottesdienste und Bibelstunden lieber online gemacht. Und genau diese Trägheit schleppt man jetzt auch mit und sagt, ach, die Couch ist so schön, kommod zu Hause und da sitze ich so herrlich warm. Ja, Bibelstunde gehe ich nicht hin. Nein, die kommt ja ins Haus. Aber wir sollen nicht mehr da hingehen, nicht? Also, das sind alles so die Sachen zum Nachbarn. Nein, Corona hat das verboten. Der Nachbar läuft sowieso noch mit so einem Gesichtding rum. Ja, also, da wollen wir gar nicht hingehen. Bequemheit und natürlichen Neigungen nachgehen ist in diesem Falle nicht angesagt. Vielleicht sind es auch aus dem Fleisch stammende Wünsche. Ja, wo man vielleicht sagt, unser Verstand hat da gar nichts dagegen, aber das Wort Gottes. Wir verlassen unsere Versammlungen, ja, wo es doch heißt, verlasst nicht eure Versammlungen. Zum Gebet, ja, ach, das mache ich auch zu Hause. Nein, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Und wir merken, ja, wie man ganz schnell auf so eine abschüssige Bahn kommt, des Wohlfühlens und auch der, ja, seiner Neigung hier nachzugehen. Aber da müssen wir aufpassen. Wir haben ein Beispiel hier, ja, das uns lehrt, diese Esau-Gier nach dem Linsengericht. Die wollen wir vermeiden. Der Fleischesgenuss, Paulus spricht davon, ich habe gelernt, worin ich bin, mir genügen zu lassen. Ich kann satt sein oder hungern, übrig haben oder Mangel leiden, das spielt mir gar keine Rolle. Und wir sehen auch Israel durch die Wüste, da sind die Lustgräber. Oh, da haben sie lange kein Fleisch zwischen den Zähnen gehabt, nicht? Und dann auf einmal fliegen die Wachteln da rum. Und dann haben sie da reingedroschen ohne Ende. Und was war die Folge? Sind eine ganze Menge gestorben von dieser Gier. Also wir sehen, das ist mit Bedacht anzugehen. Ein zweites. Dieser Esau wird beherrscht von seinen natürlichen Regungen. Und das verbindet sich mit einer auffälligen Kurzsichtigkeit. Er hat eine Augenkrankheit, eine Kurzsichtigkeit. Er hat keine Brille gebraucht, nein, so wie ich. Aber die Kurzsichtigkeit kam auf ganz anderem Wege. Das war so eine Augenblicksbefriedigung. Und dann hat er ja nicht so abgewogen, ach komm, das eine ist nur wichtiger als das andere. Ja? Und hat gar nicht eigentlich bedacht, was er da herschenkt, was er freigibt. Der Jakob, der wusste das. Der hat gewusst, oh, das ist Geburtsrecht, das möchte ich. Und ich sage es auch meinem Bruder gar nicht so, sonst wird er noch spitz, ja, und gibt es vielleicht nicht her. Aber hier sehen wir eigentlich, dass er ja, dem Hunger größeres Gewicht beimaß als den geistlichen Gütern. Und das nenne ich einfach mal eine Kurzsichtigkeit. Ja, er lebte im Augenblick und hat im Augenblick seine Bedürfnisse befriedigt, aber dann, wie es ihm dann kam, hat er doch gesehen, aua, du hast etwas verschenkt, was eigentlich viel mehr war. Und ich habe in einer Kurzschlusspanik und in einer Kurzsichtigkeit das Falsche im Augenblick genommen. Ähnliche Kurzsichtigkeiten gibt es doch bei uns auch. Sind wir doch mal ehrlich, dem Nachbarn geht es viel besser, der Verwandtschaft sowieso. Und im Geschäft wird einer immer bevorzugt und ich kriege immer das Saugeschäft. So ist doch das, wo wir eigentlich sehen, dass Jesus uns durch diese Dinge, durch die er uns vielleicht auch etwas nach hinten schiebt, erzählen möchte. Pastor Engels aus Nürnberg, von Alfred Christlieb habe ich das gelesen, der sagt, dieser Pastor, Herr, ich danke dir für alles, was mich heruntersetzt. Ui, habe ich gedacht, wie ich das gelesen habe. Mann, was ist eine steile Vorlage. So weit bin ich auch noch nicht. Aber das ist das. Wir gucken ja immer nach dem anderen, nach oben, was der andere besser hat. Aber Herr, auch diese Dinge, die uns herunterziehen, demütigen, wo wir übersehen werden, die sind viel wertvoller für unsere geistliche Profilbildung, als dass wir letztendlich ja, von einem guten Leben unser Christsein gestalten. Ein drittes, was mir hier aufgefallen ist, der Esau gibt sogar einen Schwur ab. Halte Gott deine Gelübde, Psalm 50, Vers 15. Das ist nicht zum Spaßen. Und mit dem Schwur hat er eigentlich alles verspielt. Und jetzt sehen wir auch, wenn dieser gute Mann nachher weint, ja, dann hat er den Ernst dieser Lage überhaupt nicht überblickt. Was ein Schwur ist, kann man eigentlich nur erahnen, wenn man das, was Gott selber gemacht hat. Er hat bei sich selber geschworen, dem Abraham Gutes zu tun und seinen Nachkommen. Und was muss es nicht Gott für Tränen, ich sage es einfach mal so ganz menschlich, gekostet haben mit Israel? Wie hat sich Gott hier bemüht? Wie oft hat er in der Wüste sein Volk eigentlich ausradieren wollen? Und Mose sagt, nein, du hast doch geschworen. Gott hat bei sich selber geschworen. Und er hält diesen Schwur. obwohl es ihm seinen einzigen, seinen letzten Sohn gekostet hat. Er hat nur einen Sohn gehabt. Manche haben 3, 4, wir haben 4 Söhne. Auch da ist jeder wertvoll, gar kein Thema. Aber Gott hat nur einen Sohn gehabt. Und den hat er nachher in diese Waagschale hineingelegt. Weil er geschworen hat, ich will dir Gutes tun. Das ist unverständlich. Aber hier sehen wir, wie gewichtig ein Wort ist. Und wenn wir jetzt, entschuldigt, wenn ich das einfach mal sage, unsere Politiker sehen, die noch feixen, das habe ich vor der Wahl alles aus taktischen Gründen gesagt, dann muss ich nur sagen, wie weit sind wir schon heruntergekommen, ethisch, moralisch, dass das Wort dieser Leute eigentlich nur was für die Tonne ist, mehr nicht. Aber bei Jesus können wir auf sein Wort pochen. Du hast gesagt. Du hast gesagt, Herr. Das ist das Ungeheuerliche. Und das heißt Schwur, ernst nehmen. Auch wenn man Nachteile erleidet. Und jetzt denkst du vielleicht an manches, was in deinem Leben schon, wo du gesagt hast, ja, da lege ich meine Hand ins Feuer. Denk mal an deine Ehe, wo man vielleicht auch traurig ist, wie manches läuft und gelaufen ist, aber wo wir im Angesicht Gottes gesagt haben, bis der Tod scheidet. Und damit ist nicht zu spaßen. Gott nimmt uns auch hier beim Wort. Das ist das Ungeheuerliche. Dass Gott nicht sagt, naja, die Umstände waren so ein bisschen ungünstig. Also wollen wir da mal ein bisschen drüber weggucken, so, ja. Sondern das Wort, was wir geben, auch unseren Kindern gegenüber und dem Nachbarn oder wo auch immer wir etwas sagen, passen wir auf, dass wir nicht hier mit unserem Wort Schindluder treiben. Ich habe das mal so erlebt, unsere Kinder, wenn wir mal aus dem Süden, aus dem Norden dann runter nach Stuttgart die Eltern, Schwiegereltern besucht haben und dann war immer Wilhelm angesagt. Es war immer ein klares Programm und das wussten die Kinder auch. Und das haben wir auch immer kommuniziert. Ich sage, also wenn wir da unten sind, wieder ein Tag Wilhelm und dann sind wir dahin, nicht? Und da guckten wir schon mal raus und so, oh, das Wetter nicht so gut, komm, machen wir morgen, Wilhelma. Und ich habe immer gedacht, ach, vielleicht kommen wir auch drum rum. Ja, das war immer so ein bisschen. Und dann kamen die Kinder und dann kam der Tag des Abfahrens auch immer näher. Papa, du hast aber gesagt, wir gehen in die Wilhelma. Oh ja, es regnet doch und so. Nein, Papa, du hast das gesagt, das machen wir auch. Und dann sind wir dahin, ob es regnet oder schneit, war völlig egal dann. Ja, und haben das einfach, weil die Kinder auch gepocht haben und gesagt, Papa, das hast du gesagt. Und sie wären furchtbar enttäuscht gewesen, wenn sie jetzt gesagt haben, nee, also mir ist nicht so gut und irgendwelche komischen Ausreden. Nein, wir haben es gemacht. Und ich denke, das ist wichtig, zu unserem Wort stehen. Ein bindendes Versprechen. Gott hat sich gebunden, Christus hat sich gebunden. Vater, ich will gerne gehen. Das hat Jesus gesagt, obwohl er genau gewusst hat, was auf ihn zukommt. Psalm 40 kann man es nachlesen. Ein zweites, Esaus Fehler bei seiner Verheiratung. Ich lese mal ganz kurz den zweiten Abschnitt aus unserem Beipackzettel. Als Esau 40 Jahre alt war, nahm er zur Frau Jehudit, die Tochter Beris des Hethiters, und Basemat, die Tochter Elons des Hethiters. Die machten Isaak und Rebekka lauter Freude. Nein, lauter Herzeleid. Ja, wie, was ist denn hier los? Aus den Heiden hat Esau seine Frauen genommen. Abraham war es so wichtig, dass er seinen Eliezer schickt, um für den Isaak nicht aus den Heiden, sondern aus seiner Familie eine Ehefrau zu holen. Und wer die Geschichte 1. Mose 26 liest, wird sehen, wie der Eliezer schon wahrscheinlich einen halben Herzkasper gekriegt hat. Wie soll das gehen? Ich gehe da zu der Familie und woran soll ich erkennen? Und wie soll das alles überhaupt laufen? Und wenn die nicht? Und was ist da los? Dieser ganze Kontrakt. Dann sagt er so, wenn das so und so läuft, dann. Und es lief auch so. Er war ganz perplex. Ja? Und genau, wie ist das mit dem Esau gewesen? Der Isaak hätte sich ja wahrscheinlich von Herzen gewünscht. Und die Rebekka. Bloß keine aus den Philistern oder von den Hethitern, da wo wir wohnen. Und jetzt handelt Esau einfach nach seinem Kopf, nach seinem Gefühl, nach seinem Gucken. Was Vater und Mutter sagen, ach was, komm, Schnee von gestern, die Alten sollen mich in Ruhe lassen. Und dann bewahrheitet es sich, wie es in den Sprüchen heißt, des Vaters Segen baut den Kindern Häuser. Der Mutter Fluch reißt sie da nieder. Worauf legt er den Wert, dieser Esau? Das heißt ja dann, wenn wir weiterschauen, in Maleachi steht das, Maleachi 1, Vers 2, Esau war ein Hurer. Mann, im Zeitalter der sexuellen Befreiung kann man doch nicht von Hurer reden. Doch, die Bibel redet von Hurer. Von Leuten, die außerhalb der Ehe, vor der Ehe, wie auch immer, ihren sexuellen Befriedigungen nachgehen. Was nicht in der Ehe, und dafür ist die Ehe wunderbar. Ein Bewahrungsraum für die Geschlechtlichkeit. Meinen Schülern habe ich das auch mal gesagt, wenn sie kamen, oh Herr Karge, darf man denn so und das und jenes? Und dann sage ich, Mensch, du guck doch nicht immer die Verbotsschilder und Einbahnstraßen an. Gottes Gebote sind nie Einbahnstraßen oder dass sie uns etwas vergällen wollen, sondern die Gebote Gottes sind als Bewahrungslinien für uns da. Dass wir nicht über unserem furchtbaren Egoismus selbst kaputt gehen. Das sind die Gebote. Dass wir sie nicht halten können, steht auf einer ganz anderen Ebene. Haben wir bei Luther schon mal durchgenommen. Und jetzt heißt es hier, und deswegen kann ich es immer wieder nur so sagen, alle Geschlechtlichkeit, die außerhalb der Ehe praktiziert wird, Selbstbefriedigung, auch dieses ganze Pornozeugs, was man sich hier reinzieht, man kann sich den ersten Blick oft nicht erwehren. Aber der zweite und dritte und vierte Blick, und dann die Gedankenspielerei. Das ist eine lebenslange Sache. Vor allen Dingen die Männer sind Augenwesen. Die Frauen sind Ohrenwesen. Kleines Beispiel. Einer meiner Schüler, hieß es von den Mädchen immer, in der Hauptschule kamen sie und sagten, aber Herr Karger, der guckt immer so. Ich sagte, was guckt er denn da? Oh, ich wusste schon, oh nee, was für ein Thema, musste ich das ansprechen. Hoffentlich geht das so vorbei. Ging nicht vorbei. Und dann habe ich eines Tages gesagt, so Leute, wir müssen einfach mal darüber reden. Und dann habe ich ihnen erklärt, allen so, was die Jungs so bewegt, als Augenwesen. Wenn da eine Dame etwas freizügig herumspringt, dann ist das wie so ein Brennglas. Bei den Mädels ist das anders. Die Jungs mit so einem Bizeps rumlaufen oder was weiß ich, spielt gar keine Rolle. Wenn da einer sagt, siehst du heute aber wieder flott aus und so nicht, und so ein bisschen Honig und so, dann kriegen die Mädels solche Ohren. Ja? Und dann stand dieser junge Mann auf, guckte die Mädchen an. Es war mucksmäuschenstill. Und er sagte, ich muss da aber immer hingucken. Und in dem Moment fiel bei den Mädels, ich habe richtig gehört, der Groschen. Die haben das erste Mal verstanden, dass sie mit ihrem freizügigen äußeren Gehabe den anderen letztendlich in den Abgrund bringen. Ich war so dankbar, es war so eine Atmosphäre, ja, man kann sich das auch richtig vorstellen, wie dieser junge Mann hier das so gesagt hat. Aber es hat zur Gesundung beigetragen. Die Mädels sind dann anständig. Das heißt anständig, aber jedenfalls nicht so dekolletiert oder hier hinten oder wo auch immer, bauchfrei und so weiter rumgerannt. Ja. Und als Lehrer dann ein Mädchen zu sagen, zieh dir mal eine anständige Hose an oder zieh mal ein anständiges Top an, das geht auch nicht. Ja. Also hat man die Lehrerin immer gequält damit. Und die haben auch gesagt, ja, Thomas, mach dein Kämpfe selber. Aber so ist das mit uns. Ja. Und unsere Gesellschaft macht uns weiß, genau das ist eigentlich anthropologisch für dich dran. Befriedige dich selber, mach, was du willst mit dir. Ob du Männlein oder Weiblein bist, ob du vielleicht noch ein Zwitter bist oder was weiß ich aus dir machst, ist völlig wurscht. Hauptsache, du hast deine Befriedigung. WHO hat neue Richtlinien für Sexualerziehung für die Kinder herausgebracht. Man darf es gar nicht sagen. Vierjährige schon in Masturbationsräume hineinführen und. Aber das ist WHO. Ich weiß auch, warum der Trump da die Gelder streicht. Und wir versuchen jetzt noch nachzulegen. Es ist ein Graus. Und die Pornoindustrie lacht sich ins Fäustchen. Aber hier sehen wir, er war ein Hurer. Der hat damit Schindluder getrieben. Und jetzt wollen wir die Namen dieser Damen einmal ein wenig anschauen. Da sehen wir schon, wo es bei ihm hinläuft. Judith heißt die Gepriesene. Basmat heißt die Duftende. Er hat noch andere Frauen, andere Namen dafür gehabt. Ada, die Schmucke. Oholibama, die Hohe. Das kann man sich ausdenken. An den Namen alleine kann man schon sein Bedürfnis sehen, dass es ihm eher auf das Äußere anging, auf attraktive Damen, ja, die dort vor ihm dann den Dienst machen und die er dann auch als Mann mit seiner Körperkraft erfreuen kann. Tja, und da steht dann, sie machten ihnen Herzeleid. Rebekka hat sicher etwas anderes sich gewünscht. Und die dritte Ehe dann, ja, die dritte Ehe hat er wahrscheinlich dann im Anblick der schmachenden Eltern ein Stück weit eingegangen, eine aus dem eigenen Volk zu nehmen. Aber es war zu spät. Es war definitiv der Zug hinausgefahren. Und jetzt sehen wir, wie sieht seine Reue aus. Ich schaue auf die Uhr, dass wir nicht überziehen. Wir haben gesehen, bei dem Jakob geht es in seiner Reue darum, dass er Gott ins Angesicht gelästert hat. Er ist über seiner Sünde zerbrochen. Bei unserem Esau sehen wir etwas ganz anderes. Er schrie laut und ward über die Maßen sehr betrübt. Da könnte man jetzt also oberflächlich denken, Mann, den hat es richtig gepackt. Was ist der in sich jetzt zusammengezuckt? Jetzt packt er aus. Nein, wer laut schreit, der ist nicht über sich selber erschrocken, sondern der ist über den Folgen seiner Sünde. Erbost. Merken wir den Unterschied? Ein Saul sagt auch, ich habe gesündigt vor Gott und der Welt, 1. Samuel 15. Aber ehre du mich doch vor dem Volk. Lauter Lippenbekenntnis. Es ging nur um die Folgen der Sünde, die er nicht tragen wollte. Und genau das passt auch in das Bild dieses Esaus von seinen Tränen. Wir haben es hier, er fand, ja, wenn wir das letzte noch im Hebräer lesen, er fand keinen Raum zur Buße, obwohl er sie mit Tränen suchte. Na, da hätte jeder von uns gesagt, also mein lieber Scholli, dem Flennen, dem müssen wir doch nachgehen. Aber dieses Geheule von ihm war etwas Unlauteres. Er hat nur wegen den Folgen seiner Sünde geheult. Aber ihm war alles andere eigentlich, die Beziehung zu Jesus, nicht das Entscheidende. Ja, und jetzt merken wir die zwei großen Unterschiede. Deswegen kann auch Maleachi sagen, Jakob habe ich geliebt, Esau habe ich gehasst. Und hier im Hebräerbrief haben wir das ein Stück weit auch nochmal unterfüttert, ja, dass er keinen Raum zur Buße fand. Es gibt einen Point of no return. Ein Punkt, wo es nicht mehr umkehrbar ist. Und das muss bei dem Esau der Fall gewesen sein. Und wir merken ja, es sind zwei völlig verschiedene Grundhaltungen. Jakob zerbricht über seinem kaputten und sündigen Leben. Der Esau denkt da gar nicht dran. Der denkt eigentlich daran, was habe ich denn verpasst, weil ich dieses Erstgeburtsrecht jetzt da versäumt habe. Das möchte ich doch noch haben. Und dann fängt das große Geheule an. Jetzt war es ein harter Tobak. Aber ich denke, es ist wichtig, sich über die Motive dieser beiden Herren nicht nur zu erheben und zu sagen, naja, gucken wir den einen und den anderen, ich bin ja beides nicht was, ich bin viel besser. Nein, wir sind genauso Esaus fehlerige und Jakobs Leute. Lasst uns mit unserer Sünde dorthin gehen. Es ist immer eine Majestätsbeleidigung. Weißt du, und auch mit den gedanklichen Sünden. Man kann sagen, na ja, ich spiele da so ein bisschen rum. Oder sage ich, Herr, du siehst das. Immer wieder kommen manche Gedanken hoch, die ich eigentlich nicht haben will. Hilf mir einfach darüber. Und man sieht oft auch, dass manches von Jesus nicht weggenommen wird. Warum? Damit wir ein Leben lang kleine Leute bleiben. Dass wir mit der Sünde nicht ein Paulus, ja auch nicht, Herr, nimm das weg, dreimal gebeten. Und was sagt unser Herr? Nein, lass dir an meiner Gnade genügen. Er hat diesen Mangel, den er dort sehr stark empfunden hat, nicht weggenommen. Aber er hat weiter gekämpft. Ich habe den guten Kampf, an Timotheus schreibt er das, bis zum Ende gekämpft. Und denke, das kann uns Mut machen, nicht zu verzagen. Der Herr weiß um unsere Schwächen, er weiß um unsere Nöte und dass wir sie ihm immer wieder hinlegen. Herr, du siehst, dass mir das nicht recht ist, nimm es weg oder hilf mir, dass ich es in deinem Sinne tragen kann. Amen.